Radio 1, live aus dem Bikini Berlin.
Jetzt haben wir einen Künstler zu Besuch, der zweifellos zu den interessantesten und wandlungsfähigsten Schauspielern überhaupt gehört, die wir haben. Er kann abgründig, er kann komisch, er kann charismatisch, er kann scheinbar normal. Er ist immer einzigartig, egal ob auf der Bühne des Deutschen Theaters, wo er gerade in der zerbrochene Krug oder Tod eines Handlungsreisenden zu sehen ist, oder vor der Kamera. Jetzt im Augenblick als Hitler in dem Film München im Angesicht des Krieges von Christian Schwocho, der im Kino läuft und ab 21. Januar auch bei Netflix zu sehen ist. Und er ist ein wundervoller Vorleser auch. Und dann ist er ja auch noch Präsident der Deutschen Filmakademie. Und wir freuen uns sehr, dass er zwischen all diesen vielen Dingen, die er zu tun hat, jetzt auch noch Zeit hat für uns. Ulrich Mattes, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch. Hallihallo.
Schön. Welche Arbeit beschäftigt dich jetzt aktuell gerade?
Naja, du hast ja den Hitler erwähnt, der ist ja nur schon vor einem Jahr abgedreht worden. Das beschäftigt mich nur insofern, als ich jetzt ab und zu ausgewählte Interviews gebe. Es war ein indirektes Kompliment an dich und an Radio 1 durchaus. Ich spiele tatsächlich im Moment am meisten Zerbrochener Krug. Mhm. Wir hatten bedauerlicherweise einen Corona-Fall, ich war es nicht. Insofern lag die Vorstellung, was blöd war, direkt nach der Premiere und der zweiten, erstmal zwei Wochen. Und jetzt spielen wir aber wieder, toi toi toi. Und das ist schön, die Vorstellung ist irre gut besprochen worden und hat auch dem Publikum bisher gefallen. Was nicht immer der Fall ist. Also, dass eine Vorstellung so in der Lage ist, sowohl Kritik wie die Menschen zu erreichen, ist eher selten. Ich spiele sehr gern den Dorfrichter Adam. Insofern, das ist im Moment mein Hauptpläsier.
Aha, okay, dein Hauptpläsier. Dann lass uns mal über das andere Pläsier sprechen, das schon ein Jahr zurückliegt. Wobei Pläsier. Also München im Angesicht des Krieges von Christian Schwocho läuft im Kino ab 21. Januar jetzt auch auf Netflix zu sehen. Nach dem Roman von Robert Harris erzählt dieser Film vom Zustandekommen des Münchner Abkommens 1938, in dem es darum ging, Hitler vom Krieg abzuhalten. Und du spielst nun diesen Hitler. So viel ich weiß, wolltest du keine Nazis mehr spielen. Du hast im Untergang Goebbels gespielt und du hast irgendwann dann mal gesagt, damit bist du durch, oder?
Ich habe eigentlich, als ich dann gemerkt habe, dass der Untergang so ein tatsächlich weltweiter, war ja für einen Oscar nominiert, Erfolg würde und ich immer wieder auf diese Rolle angesprochen wurde, auf der Straße bis heute, ist mir unvergesslich, ich war kaum angekommen mal in Oslo, gehe aus dem Hotel auf die Straße und das erste Erlebnis, was ich in Oslo auf der Straße hatte, war ein Ehepaar aus England, die sagten, haben sie nicht den Goebbels im Untergang gespielt. Und das fand ich so schrecklich. Das war ein Schlüsselerlebnis für mich damals, dass ich dachte, irgendeinen prominenten Nazi spiele ich ganz bestimmt nicht nochmal. Ich sollte noch zweimal Goebbels spielen. Ich sollte Eichmann spielen. Das habe ich alles abgesagt. Wenn es ein, in Anführungsstrichen, normaler Bürger des Deutschen Reiches gewesen wäre, der nun zufällig auch noch an die nationalsozialistische Ideologie glaubt, aber alles mögliche andere eben auch noch spielbar ist, dann hätte ich das vielleicht gemacht, aber so ein Promi wollte ich nicht mehr spielen. Auf keinen Fall. Das wusste auch Christian Schwocho, deswegen hat er mich nicht gefragt, ob ich die Rolle spielen wolle. Und er hat mich nicht mal für das Casting gefragt, als dann Martin Wuttke, der die Rolle schon angedreht hatte als Adolf Hitler, aus persönlichen Gründen ausgeschieden ist nach ein paar Drehtagen. Und der Zufall wollte es, dass ich bei Volker Schlöndorff nachmittags zum Kaffee eingeladen war und Jeremy Irons, der den Chamberlain da spielt in dem Film, nach einer Stunde munteren Geplauders über alles mögliche andere fragte er mich plötzlich, Uli, do you want to play Hitler? Da war ich erstmal verdattert und dann hat er mir erzählt, Christian Schwocho führt Regie. Und da ich mit Christian sehr viel schon gearbeitet habe, sowohl auf der Bühne des Deutschen Theaters mit Dagmar Manzel Gift, was wir immer noch spielen, im März spielen wir es wieder, und schon vier Filme gedreht hatte und ich wirklich großes Vertrauen zu ihm habe, bin ich da zu dem Casting, er fand's gut, die Netflix-Verantwortlichen fanden's auch gut und dann hat er gesagt, Uli, ich bitte dich, spring da jetzt rein, mach es. Und aufgrund dieser vielen Zufälle habe ich's dann auch gemacht, auch wissend, dass es eine Nebenrolle ist. Also insofern habe ich es gemacht und ich bereue es auch nicht. Und nun ist aber gut mit den Nazis.
Ah, okay, das ist jetzt wieder eine Ansage. Wir reden vielleicht mal darüber, wie du das spielst. Ich habe einen kleinen O-Ton rausgeschnitten, den hören wir mal.
Aha. Bin ich denn der Einzige, der erkennt, dass wir vor einer historischen Aufgabe stehen? Dass dies der Moment für Deutschland ist, sein Schicksal zu erfüllen? Sagen Sie was, ich will, dass Sie mir antworten. Warum sind die nicht dankbar?
Die Leute wollen keinen Krieg. Sie haben Angst.
Die Leute wissen nicht, was sie wollen. Es sind Kinder. Aber sie haben recht. Sie haben Angst. Ich bin von Feigheit umgeben.
O-Ton Hitler, gespielt von Ulrich Mattes im Film München im Angesicht des Krieges von Christian Schocho. Und wenn man das schon hört und wenn man dich dabei sieht, das hat was Diabolisches, was Kaltes. Und es ist, wie ich das gesehen habe, schon anders. Also Hitler ist ja schon so oft gespielt worden und so. Es wird ja oft versucht, ihn zu karikieren, was du gar nicht erst versuchst. Also wie hast du darüber nachgedacht, wie du diesen Hitler spielst?
Ja, ich konnte nicht viel nachdenken, sondern ich musste mich tatsächlich auf das historische Wissen, was ich mir im Laufe meiner mittlerweile bald 63 Jahre angeeignet habe. Für mich ist das Thema der Nazizeit, die Beschäftigung damit, die Shoah, also der Holocaust, das ist für mich ein Lebensthema. Abgesehen davon, dass ich glaube, dass man als Deutscher eine Verantwortung trägt, sich damit auseinanderzusetzen, habe ich das auch aus privatem historischem Interesse getan. Insofern habe ich wirklich mich mit dieser Hitler-Figur sehr viel beschäftigt, über Lektüre, über alles Mögliche. Und ich bin ein, ich sage das jetzt mal so ungeschützt, ein musikalischer Mensch. Ich kann Dialekte gut nachmachen. Ich musste bestimmte handwerkliche Aspekte einfach erfüllen, Sprache, eine bestimmte Körperspannung, bestimmte Gesten, bestimmte Blicke und sowas alles. Das war klar. Und darüber hinaus wollte ich ihn so wenig monströs wie möglich spielen. Es gab eine große Hitlerrede, eine Originalrede, die wir in Babelsberg gedreht haben. Die hat Christian, wie ich im Nachhinein finde, dankenswerterweise rausgeschnitten, weil es dann doch wieder der historische Hitler, wie man ihn kennt, mit Gebrülle und mit Gefuchtel und unten stehen die Massen und jubeln ihm zu und recken die rechten Ärmel. Das ist draußen und insofern ist es in Anführungsstrichen der private Hitler, wirklich in Anführungsstrichen, mit all seiner Schrecklichkeit, mit seinem Fanatismus, auch mit seinem zynischen Humor, den er hatte. Insofern, ja, karikieren wollte ich ihn auf keinen Fall. Warum soll man das tun? Dazu war er viel zu schrecklich. Es sei denn, man ist ein Genie wie Chaplin. Und Chaplin hat auch gesagt nach dem Film, den er gedreht hat, der große Diktator, dass er, wenn er gewusst hätte um die Existenz von Auschwitz und allen anderen KZs, er diesen Film entweder auf keinen Fall so gedreht hätte, aber möglicherweise überhaupt nicht. Und all dieses historische Wissen, das haben wir jetzt. Und trotzdem muss man so eine Figur ja irgendwie spielen. Es war ein Mensch. Mhm. Es war ein Mensch, Hitler. Und er hatte schreckliche Eigenschaften und vor allem hat er eine schreckliche Politik gemacht. All das kann man, wenn man dann an so einem Drehtag mit Jeremy Irons im Studio ist, kann man ja, das weiß man, das hat man in sich, aber das kann man nicht mitspielen, sozusagen. Insofern war es ganz situatives Spiel, was da erfordert war. Und Christian hat da sehr genau drauf geguckt und die Kollegen auch und so.
Jeremy Irons hat in irgendeinem Interview gesagt, er hätte mit dir sehr viel Spaß gehabt. Also nicht mit der Figur Hitler, sondern mit dir als Schauspieler, Ulrich Mattes.
Hat er das gesagt?
Das hat er gesagt, ja. Das steht im Presseheft tatsächlich. Ja.
Ach so?
Ja, steht drin. Gehen wir mal weg von Hitler. Wir reden über das, was du sonst noch zu tun hast. Du hast schon angedeutet, du hast sehr viel zu tun. Wir spielen erstmal eine Musik und dann reden wir weiter mit Ulrich Mattes. Nach wie vor bei uns ist Ulrich Mattes, Schauspieler, gehört zum Ensemble des Deutschen Theaters, im Moment gerade zu sehen im neuen Film von Christian Schwocho, der ab 21. Januar auch auf Netflix läuft, München im Angesicht des Krieges. Uli, du hast schon gesagt, also was du gerade im Augenblick spielst, also du spielst den Dorfrichter Adam im zerbrochenen Krug von Kleist, Tod eines Handlungsreisenden, Willy Loman spielst du dann, Don Quixote wird auch wieder aufgenommen.
Menschenfeind?
Und Menschenfeind, also okay, tatsächlich.
Ja, unfassbar, egal, viel. Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
Nee. Und dann wirst du demnächst eine Lesung machen, auch im DT. Zettels Traum, Arno Schmidt, das ist 9 Kilo Konvolut Literatur, habe ich gelesen. Ja, also unfassbar. Die kannst du natürlich nicht komplett auf die Bühne bringen.
Es gibt ein Brevier oder wie soll ich sagen, eine Kurzform von diesem monströsen, viele tausend Seiten dicken, irren, fantastisch lustigem Werk von Arno Schmidt. Was der langjährige Leiter der Arno-Schmidt-Stiftung, Bernd Rauschenbach, der hat das gekürzt in Buchform. Und dann hatte er und Jan-Philipp Remzma, der große Mäzen und kluge, tolle Intellektuelle, die Idee, mich ehrenvollerweise zu fragen, ob ich diese Kurzform aus Zettelstraum, ob ich daraus ein Hörbuch machen wolle und könne. Und da habe ich mir das angeguckt und ich kannte Arno Schmidt und habe den schon mal mit größtem Vergnügen gelesen, Zettels Traum noch nicht, aber es gibt ja noch andere Romane und ich finde den wahnsinnig lustig zu lesen. Der ist ein großer Humorist der deutschen Sprache und ein irre kluger Typ und ich war begeistert von dieser Idee und habe dann gesagt, Mensch Kinder, ich brauche dafür aber Wochen, ja und also wir machen das jetzt. Und dann haben wir es gemacht. Und ich bin tatsächlich nicht immer stolz auf alles, was ich so produziere. Ich bin mir selber gegenüber sehr kritisch, aber dieses Hörbuch finde ich wirklich ist gut geworden. Ich habe mich da echt Wochen und ich glaube wirklich insgesamt 3 Monate Tag für Tag damit beschäftigt. Dann haben wir es 10 Tage aufgenommen und dann gibt es jetzt eben diese Veranstaltung da am Sonntag, der 6. Februar ist es. Da hält der Jan-Philipp Bremsmann eine kleine Einführung und anschließend unterhalte ich mich mit dem Bernd Rauschenbach über Arno Schmidt und ich lese Teile eben aus Zettels Traum. Und ich kann nur sagen, Leute, kommt, es ist wirklich ein ganz irres Vergnügen, dieser Roman ist so crazy. Also ich bin mittlerweile ein echter Arno Schmidt-Verehrer geworden und ja.
Worum geht's da eigentlich? Was wird da verhandelt? Ja, kann man das überhaupt runterbrechen auf eine Geschichte?
Es gehen 4 Menschen miteinander spazieren. Gehen miteinander spazieren ein Edgar Allan Poe-Forscher, ein Ehepaar, Freunden von ihm, die auch Poe-Experten sind. Die beide sehr unterschiedlich sind. Sie ist so eine kiebige, etwas hysterische, durchgeknallte. Ich hoffe, Arno Schmidt dreht sich jetzt nicht im Grabe rum, wenn ich mit 2, 3 Adjektiven versuche, seine Figuren. Und eine 17-jährige Tochter dieses Ehepaars, mit der Poe-Experte Daniel Pagenstecher, sein Name, dauerhaft flirtet. Mittlerweile würde, glaube ich, MeToo nicht ganz zu Unrecht diesem Daniel Pagenstecher und auch Arno Schmidt auf den Leib rücken. Es ist so hart an der Grenze. Man merkt, das Buch ist 60 oder 55 Jahre alt. Die Art und Weise, wie dieser Flirt und wie die Frauen geschrieben sind, ist einfach 55 Jahre alt. Und ich finde es durchaus kritikwürdig. Ich habe mich darüber auch lange mit Bernd Rauschenbach fast im Streit unterhalten. Ich sah, das ist ja unmöglich. Wollen wir das streichen? Da hat er gesagt, nein, wenn schon, denn schon das Original. Jeder soll sich seine eigenen Gedanken dazu machen. Ich halte es gleichzeitig für kritikwürdig, das Buch, und trotzdem für unglaublich amüsant und witzig. Das schließt sich in dem Fall wie oft nicht aus. Man wird sich darüber unterhalten müssen und es gibt auch im Booklet dazu Bemerkungen.
Ich denke gerade drüber nach, was du sagst. Wenn es danach ginge, welche Gefühlslagen oder Empörungsschwellen viele Texte jetzt hervorrufen, natürlich. Also gerade klassische Texte, da dürfte irgendwie 80% nicht mehr gespielt werden.
Oder? Also ein Buch wie Lolita, ich bin ein großer Nabokov-Verehrer und ein Buch wie Lolita, im Grunde gehört es auf den Index, war es ja auch schon mal. Andererseits ist es fantastische Literatur und man muss sein Bewusstsein dafür schärfen, welche Texte sozusagen gefährdet sind mit einem heutigen Bewusstsein. Trotzdem plädiere ich heftig, sie trotzdem zu lesen und sich darüber Gedanken zu machen und damit auseinanderzusetzen, weil sie literarisch fantastisch sind und trotzdem muss man sie mit einem heutigen Bewusstsein anders lesen, als man sie 1960 jetzt im Falle von Lolita gelesen hat. Und das gilt für viele, wie du hast es gerade gesagt. Richard Wagner, ein entsetzlicher Antisemit und trotzdem ein fantastischer Komponist. Also
ja. Wieder die alte Diskussion Kunst und Werk, Künstler
genau,
und Werk.
Genau, ganz genau.
Abendfüllendes Thema. Ja. Also das machst du am 6. Februar, liest du Zettels Traum von Arno Schmidt. Wir haben schon gesagt, was du auf der Bühne machst, steht ein Jahr bevor, das wahrscheinlich genauso gefüllt ist wie die Jahre zuvor, oder?
Kannst du schon was? Ja, dieses Jahr ist tatsächlich gefüllt. Es ist überhaupt nicht so, dass meine Jahre, zumindest was das Drehen anging und durch Corona bedingt, ich habe 2 Jahre keine Premiere gehabt vor dem zerbrochenen Krug, was mich schrecklich umgetrieben hat. Das war für mich ganz furchtbar, keine Proben und keine Vorstellungen so lange zu haben. Ich werde tatsächlich viel drehen in diesem Jahr. Ich werde eine große Serie in Ungarn drehen. Meine erste Serie, die ganz, ganz toll geschrieben ist, finde ich. Die Dialoge, der Plot ist irre gut. Und dann werde ich noch danach wie es aussieht, zwei Kinofilme drehen. Also dieses Jahr ist tatsächlich sehr gefüllt mit Drehen. Am Deutschen Theater werde ich sicher auch was Neues wieder machen. Ich weiß noch nicht was, aber es wird was geben. Ich bin ja und bleibe dem Theater ja als Ensemblemitglied erhalten. Also dieses Jahr wird, glaube ich, arbeitsreich.
Ja, und dann eben auch noch Präsident der Deutschen Filmakademie.
Ja, aber ich verrate dir jetzt ein Geheimnis. Ich höre nach 3 Jahren auf.
Warum?
Und im Frühjahr wird eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger oder ein Paar von mir gewählt werden.
Ah, okay.
Warum? Das ist ein längeres Thema, was für die verbleibende Zeit nicht reichen wird. Aber ich triggere ein weiteres Gespräch an Marion, was okay. wir dann möglicherweise darüber oder über alle möglichen anderen Themen noch führen
werden. Das ist jetzt
können.
Der berühmte Cliffhanger, den wir haben. Okay.
Ja.
Ulrich, das war ein großes Vergnügen,
dich
hier zu haben.
Eben hast du Uli gesagt.
Uli, es war ein großes Vergnügen, dich hier
zu haben. Du darfst auch Ulrich sagen. Meine Mutter sagt Ulrich, alle anderen
Ach,
sagen
wirklich?
Uli.
Das müssen wir dann auch beim nächsten Mal klären, wie denn das entstanden ist.
Alles
Vielen
klar.
Dank. Ulrich ja, Mattes, Uli, Dankeschön.
Tschüss.